Vom ersten Schritt bis zum Schlüssel in Ihrer Hand. Sinan Natscher ist das Fundament für Ihre Immobilienträume. Mit Erfahrung, Sorgfalt und Herz begleitet er Sie beim wichtigsten Kauf Ihres Lebens. Wort, Wert, Wohnen. Der Podcast für eine sichere Baufinanzierung.
Ich würde gerne mal eine Statistik recherchieren, lieber Sinan. Weißt du welche? Ich würde gerne mal eine Statistik recherchieren, wie lange jemand im Durchschnitt in seinem Haus wohnt.
Das ist gut, tatsächlich.
Können wir doch ChatGPT sogar mal auf, wir machen das so, ich recherchiere das mal eben parallel und du sagst schon mal, worum es in dieser Folge geht. Was hältst du davon?
Ja, das kann ich machen. Ich erkläre mal. Ne? Also es geht in dieser Folge um Folgendes. Also ein Kunde wohnt schon in seinem Haus oder in seiner Wohnung und möchte diese Situation einfach verändern. Er möchte ein neues Haus kaufen oder eine neue Wohnung kaufen und steht natürlich jetzt vor der Herausforderung, wie geht das überhaupt? Weil ich habe ja einen laufenden Kreditvertrag. Ja. Wie mache ich das mit dem Verkauf? Was sind meine Konsequenzen? Und darum geht es in dieser Folge tatsächlich.
Das finde ich super. Mhm. Möchtest du jetzt die Antwort auf die Frage haben, die ich hier eingestellt habe?
Auf diese Statistik? Boah, sehr gerne tatsächlich.
Mhm. Warte mal, die Mehrheit der Menschen bleiben in ihrem Eigenheim wohnen, laut einer Studie des Deutschen Instituts für Normung aus dem Jahr 2020. Gut, das ist schon ein bisschen mal her. Bewegt die durchschnittliche Wohndauer von Eigentümern in ihrem Haus etwa 20 Jahre.
20 Jahre.
Das ist gar nicht so viel, oder?
Ich hätte gedacht, nee, tatsächlich.
Warte mal, was ist hier noch? Ein weiterer wichtiger Faktor ist die sogenannte Lock-in-Situation. Besonders ältere Eigentümer neigen dazu, ihren großen Einfamilienhäusern zu bleiben, selbst wenn ihre Kinder bereits ausgezogen sind. 75 Jahre. Die langfristige Bindung an Eigentum wird durch verschiedenste Faktoren beeinflusst. Das sagt ChatGPT ja immer. Hm. Meine Antwort wird durch verschiedene Faktoren. Kann auch falsch sein.
Also wenn du fragst nochmal, überprüfe deine Aussage, vielleicht wird es ja dann anders.
Also ich würde jetzt mal selber sagen, okay, was ist, weil ich gucke mal in meinem Bekanntenkreis, also warte mal, wer von die wohnen bestimmt seit 50 Jahren. Also ich glaube, es ist ein Generationending auch, ne?
Also sagen wir in der Generation, ich gehe jetzt mal Richtung Papa, Opa, so in die Ebene rein.
Die sind einmal in irgendein Haus gezogen.
Einmal 40, 50 Jahre da drin. Ja. Wenn ich jetzt so an meinen Kundenklientel aus der Vergangenheit denke, da waren sehr, sehr viele erfahrene Beamte, formulieren wir es mal auch so, ne? Das war so, da Usus, ne? Da hast du so Haltedauern von 30, 40, 50 Jahren.
Ich glaube, unsere Generation könnte eventuell ein bisschen anders sein. Vielleicht auch, weil sie den Sachen, also wie man sich Finanzen entwickeln lassen kann und welche Möglichkeiten es gibt, ne, ein bisschen zu erwirtschaften. Vielleicht sind wir da besser aufgeklärt.
Absolut.
Als Generation. Absolut. Dann passiert es häufiger, dass du aus deiner Immobilie vielleicht nochmal rausgehst.
Absolut.
Ja. Weil du vielleicht einen guten Preis erzielen kannst, weil du 100%. Was weiß ich.
100% war ja auch, ich sag mal, wir haben diese, um nochmal so ein bisschen Geschichte zu erzählen, ne, also in der Vergangenheit, so wie jetzt, ist das ja etwas, was wir, ich will nicht sagen tagtäglich haben, das wäre jetzt übertrieben, aber regelmäßig, jedes Jahr ein hoher Stückzahl, ne, wo das verändert worden ist. Kunde hatte was, Wohnung, Haus, wie auch immer, und in der Niedrigzinsphase sind die Preise ja wegexplodiert. Ja, also die konnten natürlich sehr gutes Geld mit einem Verkaufserlös erzeugen und auch Eigenkapital generieren.
Im Vergleich zu dem, was sie eingesetzt haben.
Richtig. Mhm. Und das ist ja nach einer gewissen Haltedauer. Ich mache jetzt ja keine Steuerberatung.
10 Jahre,
glaube ich. Nee, bei Selbstnutzung deutlich kürzer.
Ach so.
Ich glaube, jetzt aber wieder Disclaimer, ich bin kein Steuerberater.
Könnte sein, dass das anders ist.
2 Silvester und 2 volle Kalenderjahre.
Also.
Ja, aber bitte nicht drauf festnageln. Ja. Also das ist nicht unser Daily Business, weil wir keine Steuerberatungskanzlei sind. Ne? Aber es ist im Bereich der selbstgenutzten Immobilien deutlich kürzer.
Gut.
Kapitalanlage hast du 100% recht. Mhm. 10 Jahre ab Zeitpunkt der Vermietung in dem Fall.
Ja. Genau. Das heißt, was kommt denn am häufigsten vor?
Also eher das Konstrukt, du hast in jüngeren Jahren gekauft und möchtest es vergrößern. Zum Beispiel, also vergrößern ist meistens der Impuls, wenn die Bude einfach dann zu klein wird.
Wegziehen, weil man einen anderen Job gekriegt hat vielleicht.
Das auch, das tatsächlich auch, das ist auch vorhanden. Mhm. Und dann ist halt der größte Wunsch oder der häufigste Wunsch ist, Gewinn bringt das Objekt verkaufen, Eigenkapital mitnehmen in das nächste Projekt.
Weil man da wahrscheinlich dann ein größeres Projekt finanziert.
Richtig. Und das natürlich gut tut, wenn du dieses Kapital hast für das zukünftige Zinsgebilde. Ne? Dann wird das natürlich besser. Ne? Und sieht bei der Bank auch toll aus, wenn du da 60, 70k.
Wird einfacher.
Richtig. Mhm. Das ist immer eine gute Sache. Mhm.
Bis dahin wäre es natürlich nicht schlecht gewesen, wenn man ein bisschen investiert hätte, je nachdem, wie alt es dann ist. Ne?
Also die Wohnung meinst du dann oder das Haus?
Ja, das Haus, ne? Weil wenn du jetzt, sag ich mal, das ist ja, das war für mich der Schock. Ich habe gedacht, ich habe jetzt 30 Jahre Ruhe, aber nach 10 Jahren gingen schon die ersten Sachen
ja,
kaputt.
Ja, das kommt ja.
Ob und da musst du investieren.
Ob das elektrische Rollade ist oder Rollade ist oder halt Fenster, was undicht ist, das ist ja, ein Haus lebt ja mit.
Ja.
Also das bleibt ja nicht aus. Erfahrungsgemäß ist das so, die meisten Kunden haben natürlich Beikauf, die größten umsetzbaren oder ich sag mal die notwendigen Modernisierungen umgesetzt. Ne? Das ist ja dann schon passiert. Und was ich so gesehen habe, dass wenn das passiert, die Kunden das so 5 bis 10 Jahre nach Erstkauf dann entscheiden, also wenn ich jetzt auf meine Fälle so gucke, das ist glaube ich eine Zeit, die ist ganz in Ordnung. 10 Jahre ist natürlich immer besser, weil wir da jetzt einen Punkt aufmachen müssen. Du hast ja einen Kreditvertrag bei der Bank unterschrieben.
Ach so, Vorfälligkeitsentschädigung.
Ja, richtig. Mhm. Die nicht immer anfällt, muss man dazu sagen, weil das kommt ja auch auf das Marktniveau an zu der Zeit. Das Vorfälligkeitsentgelt kommt ja nicht immer, sondern nur wenn ein Zinsverschlechterungsschaden, so ist der Begriff, glaube ich, dann entsteht, dann bepreist eine Bank das, so gesehen. Und wenn der nicht entsteht, wird das halt nicht bepreist. Das ist ja nicht immer so.
Also. Das wusste ich gar nicht. Also in welchem Fall könnte es jetzt sein, dass kein Vorfälligkeitsentgelt kommt? Das heißt, wenn damals
günstiger unterschrieben wurde und heute teurer ist.
So, weil die Bank natürlich dann das Geld heute teurer wieder.
Hast du keinen Zinsverschlechterungsschaden in dem Moment, ne?
Ach, das wusste ich nicht.
Ja, das wissen die meisten nicht.
Genau, das. Und kann man das dann argumentieren auch, dass man sagt, hier dürfen wir aber keine Vorfälligkeitsentschädigung
machen? Ich meine, dass das sogar rechtlich.
Echt?
Rechtlich so vorausgesetzt. Ich sag mal so, das, was ich in der Praxis gesehen habe, dass grundsätzlich dann nichts in Rechnung gestellt wird. Du kannst ja dann auch einen klassischen Rechner im Netz öffnen, wo drin steht, Vorfälligkeitsentgelt berechnen, gibt's viele Tools,
also, ja, kann man ja
einfach eingeben. Mhm. Da steht dann der Zinsverschlechterungsschaden im Plus und im Minus. Dann weißt du, okay, was da auf einen zukommt. Ich habe zwar mal beobachtet, auch im Kundenfall, dass eine Bank, ich glaube, eine Bearbeitungsgebühr in Rechnung stellen wollte. Der Kunde hat widersprochen, selbst das Bearbeitungsentgelt wieder zurückgekriegt.
Ah ja, guck.
Ja? Mhm. Ich muss natürlich da zwei Perspektiven öffnen. Das eine ist, der Aufwand entsteht ja tatsächlich bei der Bank. Da schlagen immer zwei Herzen. Da sind ja auch Lohnkosten, die da entstehen. Also wie gesagt, wenn es jetzt 200-300 Euro ist, dann würde ich jetzt als Kunde sagen, oder ich als Sinan, ist okay. Ihr habt ja auch eine Arbeit gemacht.
Ja,
ne? Also
ja, klar.
Man könnte aber, glaube ich, sogar darauf bestehen. Möchte dabei jetzt hier aber auch keine rechtsverbindliche Aussage rausgeben. Ne?
Das aber ja, sowieso.
Richtig,
ja.
Weil das halt pro Kundenfall auch wieder sehr individuell ist. Wie ist die Schwankung gerade in dem Moment und gerade in der heutigen Zeit, wo das so volatil ist, also wo du gefühlt nicht weißt, was in 6 Monaten
ist. Also vor 2 Jahren hätte noch jeder gesagt, es wird nicht wieder Zinssenkungen geben und jetzt stehen sie tatsächlich wieder im Raum, also von daher.
Richtig, deswegen wäre das halt nicht gut, wenn man eine Grundsatzsache rausgibt.
Ja.
Man sollte da in dem Kontext schlechter rechnen als besser rechnen, damit du den Verlust halt einpreisen kannst. Plakativ ist das halt so, der Zinsschaden, der halt da entsteht für die Restlaufzeit, der muss halt irgendwie besprochen werden, wenn der entsteht und das ist dann halt im Raum in dem Moment. Und du hast das halt nicht, wenn du es nach 10 Jahren entscheidest. Weil nach 10 Jahren, auch wenn du für 20 Jahre den Kreditvertrag unterschrieben hast, hast du ja nach heutiger Rechtsprechung laut BGB ein Kündigungsrecht für die Baufinanzierung. Da bitte selber auch nachlesen. Ja, kein Rechtsanwalt, sondern Baufinanzierungsberater.
Ja. Ja,
genau, dass man da nochmal eben nachguckt. Ist nachher heutige Rechtsprechung so und dann würde in dem Kontext ja auch kein Vorfälligkeitsentgelt entstehen. Ne?
Aber ist klar, ist natürlich in unserem Thema jetzt, für was wir für diese Podcast-Folge haben, nicht unentscheidend.
Definitiv. Deswegen, es erklärt ja auch, wie sensibel dieser Drehpunkt ist. Du musst da halt viele Sachen berücksichtigen. Das ist der Verkaufserlös von dem Objekt. Das ist dann die steuerliche Thematik, ist die rund. Das ist, wie ist der Schaden gegenüber der Bank und gibt es überhaupt einen Schaden, der entstanden ist? Und dann kannst du ja erstmal in dem Moment gucken, wie wird überhaupt mein Verkaufspreis werden und wie viel muss ich ablösen irgendwo. Ne? Mhm. Das machen wir in der Regel dann zusammen, weil der Baufinanzierungsberater kann ja schon mal eine aktuelle Wertermittlung durchlaufen lassen. Es empfiehlt sich immer, also wir haben dann unsere Makler in der Regel in den Einsatz gebracht, dass ich sage, wir haben einen Makler, der kann das für Sie einschätzen. Sie müssen es natürlich nicht mit ihm machen, aber wenn Sie sich nachher gut verstehen, und die Chemie passt und wir ein Gesamtkonzept bauen können, wäre schön, wenn wir es zusammen machen. Dann haben wir auch alles aus einer Hand. Das ist ja auch eine gute Sache. Und dann hat man verschiedene Werte zusammengebracht und kann dann auch wirklich die Folgebaufinanzierung planen. Ne? Und dann gucken, wie man das im Zuge der neuen Baufinanzierung aufstellt. So, jetzt haben wir natürlich, ne, wir haben ja schon eine Folge zu dem Kaufprozess und zu dem Finanzierungsprozess.
Ja.
Und da wird ja jedem jetzt ein bisschen klar werden, dass das auch dann in Kombination mit einem Kaufprozess, ohne einen Experten an seiner Seite, da alleine durchzugehen, das würde ich niemandem empfehlen.
Nee.
Tatsächlich nicht. Zu viele sensible Punkte.
Ja.
Und was
dann, tanzt ja auf 2 Hochzeiten.
Ja. Mhm. Und wie mit allen Sachen, viele Köche verderben den Brei. So wenig Steuerungsorgane wie möglich da drin aus meiner Sicht. Es ist empfehlenswert, einen Notar für beide Kaufabwicklungen zu nehmen, einen Baufinanzierungsberater im Idealfall, der irgendwie alles mit betreuen kann in dem Fall, aber ohne natürlich irgendwelche Zwänge zu erzeugen. Das ist alles freiwillig in der Entscheidung natürlich. Es sind immer Grundsatzempfehlungen, um den Kaufprozess auch vernünftig durchrouten zu können. Und da geht es am Ende des Tages nicht um den Ertrag eines jeden Einzelnen, sondern um den Gesamtablauf ruhig durchzuführen.
Ja,
ne?
Ja.
Und wenn ich Irritationen merke in diesen Prozessen, ist es, wenn die Parteien alle gemischt sind.
Mhm.
Also ich gebe dir Beispiel. Es sind zwei verschiedene Makler im Einsatz, es sind zwei verschiedene Notare im Einsatz, es sind zwei verschiedene Baufinanzierer im Einsatz und wir haben zwei Familien noch mit drin.
Ja.
So die Menge der Personen, ohne jetzt sehr kritisch wirken zu wollen, ne? Das ist doch schon vorprogrammiert, dass vielleicht irgendeine Sache suboptimal da vielleicht läuft. Also sagen wir von 10 Punkten einer.
Mhm.
Ja? Deswegen ist gerade diesen Wechselprozess, der funktioniert auch wunderbar gut. Wir haben das bisher immer top aufstellen können tatsächlich, weil wir da einfach eng in der Kommunikation sind und dann ein gutes Setting am Anfang machen, was wo wie zu tun ist. Und dann, da ist aber mir besonders eine Sache ganz, ganz besonders wichtig. Das Ideal ist natürlich, dass da zu den Tipps und Do's und Don'ts, die wir auch vorher alles rausgegeben haben, darauf zu achten, dass man da keine Verbindlichkeiten erzeugt, wenn die Fakten noch nicht stehen.
Mhm.
So, ich definiere. Das heißt, wenn die Finanzierungszusagen von beiden Parteien nicht vorliegen, macht es keinen Sinn, irgendwas davon zu verkaufen.
Mhm.
Ja, also das ist ja alles immer noch auf dem wackeligen Bein, so gesehen. Ne? Das Traumkonstrukt, was aber tatsächlich oft gebaut wird, ist, dass an einem Tag alle Beurkundungen laufen, dass alle Kreditzusagen vorher vorliegen, dass alle Grundschuldbestellungen vorher vorliegen.
Mhm, ja.
Ist das Traumkonstrukt, aber immer das erstrebenswerte Ziel tatsächlich.
Ja, ja, aber...
Funktioniert.
Echt?
Ja, weil ich bin da hinterher. Wie? Nein. Also da gehen wir von aus, dass ich... Nein, da muss ich sagen, ist mir auch egal, welche Drucksituation von außen reinkommt. Das geht wirklich kühl an mir vorbei, weil ich da kein dieses Riesenrisiko nicht bauen werde und nicht zulassen werde, wenn das nicht eingegrenzt ist, nicht kalkulierbar ist und wenn das nicht... Da kann ja danach alles passieren.
Ja, ja.
Also stell dir mal vor, dein Haus ist weg ja, und du kriegst das nächste nicht.
Ja, ja.
Also das ist ja ein Szenario, das wäre der blanke Horror.
Ja.
Also ich kann natürlich da, ich habe das jetzt natürlich sehr straff irgendwie gesagt, ja, das nicht für meinen Kunden entscheiden, auch nicht für einen Verkäufer entscheiden. Aber ich muss ihn ja aufklären.
Ja, definitiv.
Und das macht keiner.
Ist in diesem Zusammenhang auch wichtig, wenn du später mal mit der Immobilie irgendwas machen willst, dass du so ein bisschen darauf aufpassen musst. Es gibt ja auch so Konstellationen, wo zum Beispiel man sagt, ja, hier, meine Tochter darf ja aber ein Leben lang drin wohnen, die kriegt ja so ein Wohnrecht oder dass vielleicht von der Finanzierung nicht klar ist, wem gehört es eigentlich, wer steht, ein bisschen Ehepaar, es steht aber nur einer im Grundbuch oder sowas. Sowas kann ja, glaube ich, auch... Wenn man mal mit dem Gedanken spielt, später irgendetwas mit dem Haus machen zu wollen, sollte man das ja auch klar regeln, oder? Oder ja, ist das meistens kein Problem?
Also ich sag mal so, solange du drin bist, das vereinbart ist und du selber daraus einen Nutzen hast, kannst du natürlich laufen lassen. Mhm. Aber wenn du in die Verkaufssituation
kommst,
dann...
Das ist ja, wenn da einer drin ist und der,
ja,
darf, der hat dann lebenslanges Mietrecht und sagt selber, ne, ich gehe aber nicht raus, dann kriegst du ja nicht verkauft.
Klar hast du das. Das kann eine Rückauflassungsvormerkung sein, Nießbrauchrecht, das kann ein Vorkaufsrecht sein, das kann ein Wohnrecht sein. Das sind natürlich alles Themen, die müssen im Vorfeld halt geklärt werden.
Muss man gut aufpassen, wenn man das einträgt, ne?
Ja, 100%.
Wenn man auch nur ansatzweise mit dem Gedanken spielt, ist das Haus irgendwann mal zu verkaufen, sollte man es lassen.
Hat immer eine langfristige Konsequenz, die du nicht eigenständig verändern kannst in der Regel. Also in der Regel nicht. Also deswegen, solche Fälle gibt es natürlich. Wir erkennen das natürlich sehr früh, weil wir den Grundbuchauszug in der Regel bei Einreichung sofort prüfen.
Mhm.
Und ich den auch schon sofort sehe. Und dann beginnen natürlich die ersten Handlungsempfehlungen. Und wenn ich dann da schon merke, die ersten 1-2 Wochen, das ist nicht lösbar, da kannst du ja auch nicht weitermachen.
Ja,
das funktioniert nicht. Also da sollte man tatsächlich ein bisschen aufpassen.
Hm? Ja. Ich stelle mir gerade auch so die Konstellation vor, beide stehen im Grundbuch und sind aber geschieden oder so. Oder wird das dann schon bei der Scheidung geregelt? Ich weiß es gar nicht.
Also die müssen beide beim Notar erscheinen, ne? Also um den Verkauf
abzustimmen. Ja, und vor allen Dingen dem Verkauf zustimmen. Kann ja sein, dass einer gerne verkaufen will und der andere sagt, nö.
Natürlich.
Also gibt es schon nicht ohne, also wenn man so mit der Immobilie dann hinterher noch, also handeln in Anführungsstrichen, aber wenn man damit noch später mal was vorhat,
absolut.
Weil das Leben auch so spielt, sollten die Rahmenbedingungen gesteckt sein.
Das Leben ist halt eine Kurve, dynamisch. Ne?
Ja, ja.
Also Wir hatten diese Fälle natürlich alle schon in der Praxis. Also ich habe das ja irgendwann mal schon mal gesagt, das kann man ja auch sagen, es sind jetzt gut über 1000 Kreditverträge, glaube ich, die ich selber unterzeichnet habe. Natürlich nicht selber genehmigt, das darf ich nicht, ne? Aber als Berater quasi mit eingeleitet, exklusive Team. Und nach dieser Menge und Zahl begegnet dir natürlich über die Dauer sehr viele Konzepte und Konstrukte, Fälle, Kundensituationen. Und egal, ob das ein Fall war, wo man gesagt hat, ich entscheide das freiwillig oder unfreiwillig, die beiden Szenarien sind das ja. Ne? Wenn du das gut aufbaust und alle mit klarem Sachverstand da dran gehen, mit einer gewissen Logik entscheiden, ne, dann passiert da auch nichts. Und letztendlich ist es ja aber auch das Ziel eines jeden Einzelnen. Also wenn du das verändern musst, aufgrund einer Lebenssituation, ich formuliere mal, willst du auch nicht mit einem blauen Auge davon kommen, du möchtest da ohne blaues Auge rauskommen, ne, dass das positiv geschlossen wird. Und ich kann jetzt Stand heute sagen, doch, also ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo das nicht gut gelaufen ist am Ende. Also an keinen Fall. Es hatte eigentlich in der Regel immer das Ergebnis, dass es für alle sinnstiftend und auch möglichst ohne Schaden abgewickelt wurde.
Ich glaube, das liegt daran, dass du so ein akribischer Vorbereiter bist. Also du guckst dir alles genau an, guckst prophylaktisch, guckst, was kann hier, was kann da, und damit kann man vieles schon ausschließen.
Ich möchte nicht, dass den Leuten was passiert. Ja. Also das ist halt mein kernliegendes Ziel.
Ja, also, ja. Also, stehe ich voll.
Wenn du das 15 Jahre lang machst, das ist sowas von schön, dass die Kunden wieder zurückkommen, dass die Konzepte funktionieren, dass da eher ein Danke kommt, ich poste was. Und dann kommt irgendwie, die sind halt alle irgendwie mit am Start. Das ist so schön. Und das geht natürlich dann nur, wenn man am Anfang ein gewisses Vertrauensverhältnis gebaut hat und ich auch vermittelt, dass mir das wichtig ist.
Ja, und Werte vertritt.
Ja,
also muss. Gewisse Werte vertritt, die man dann in seiner Arbeit auch über Jahrzehnte so durchzieht.
Deswegen ist die auch, um den nochmal hochzuziehen, die Bewertung der Immobilie auch so elementar. Ne? Und warum man sich das nicht erzwingen sollte, wenn der Objektpreis nicht passt. Weil wenn der Moment kommt, wo du das verändern musst, dann kriegst du ja das Geld nicht raus, wenn du zu teuer eingekauft hast.
Ja.
Und wenn du auf diese ganzen wichtigen Themen im Vorfeld achtest und eine saubere Beratung durchführst und natürlich die Bank am Ende sagt, ich hab das für gut befunden, dann hast du den Großteil vorbereitet.
Ja. Okay, gibt's in dem Konstrukt noch was, was wir noch berücksichtigen müssen? Oder haben wir da eigentlich schon alles soweit?
Also ich fasse zusammen. Vorfälligkeitsentgelt berechnen, Restschuld prüfen, steuerliche Thematik prüfen, kein Schritt zu schnell, Fakten klären, Beurkundung nicht zu früh, Sicherheitsstellung bei der Bank beachten, Kreditzusagen vorher natürlich wieder haben, also vor der Beurkundung. Folgeprozess, Übergabetermine gut strukturieren, ne, dass das mit den Zahlungen dann vernünftig läuft. In einem zweiten Schritt, das eine nicht viel schneller als das andere.
Ja.
Da muss man aufpassen. Und dann kannst du diese, auch wenn das sehr viel klingt jetzt, ne, und auch mit sehr viel Stolperstellen irgendwie auch im Ohr kleben bleibt.
Kann aber trotzdem gut laufen.
Alles gut.
Gutes Projekt.
Kann man machen. Also man muss nur nah am Prozess sein. Dann ist das alles in Ordnung.
Ja. Danke für deine Zusammenfassung. Danke für deine Zeit.
Vielen Dank.
Danke für diesen Podcast.
Danke für deine Zeit.
Bis dann.
Bis dann.
Ciao. Tschüssi.
Diese Folge Wort wert wohnen ist zu Ende. Die Tür ist aber noch lange nicht zu. Abonnieren Sie jetzt den Podcast von Sinan Natscher, um keine Episode zu verpassen. Weitere Infos rund ums Thema Baufinanzierung finden Sie in den Shownotes.